ARD. Willkommen zu einer neuen, diesmal sehr besonderen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 20. Februar. Wir zeichnen diesen Podcast um 11 Uhr auf und melden uns beide aus Lviv, wo unsere Ukraine-Reise zum 4. Jahrestag des russischen Angriffskrieges begonnen hat. Ja, endlich sind wir hier. Wie ist dein erster Eindruck, Kai?
Na, wir sind ja hier in der Westukraine, nicht wahnsinnig weit von der polnischen Grenze entfernt, aber eben rund 1000 Kilometer Luftlinie von den Frontlinien im Osten des Landes. Und da kann man natürlich hier im Westen so ein bisschen dem Trugschluss leicht erliegen, dass dieser Krieg einfach sehr weit weg ist. Wir erleben ja hier eine charmante Altstadt, eine sehr lebendige Stadt, Staus zu bestimmten Stoßzeiten im Verkehr, junge Leute, die unterwegs sind. Das Theater hier gegenüber spielt ganz normal. Läden, Restaurants, Cafés sind sehr gut besucht. Hier in der Nähe gibt es ein Museum mit einer Ice Age, also einer Eiszeitausstellung. Also mein Eindruck ist, das ist mein erster hier in diesen Tagen in der Ukraine, die Menschen versuchen ihren Alltag hier zumindest nicht allzu sehr verdüstern zu lassen vom Schatten dieses Krieges. Aber wenn man jetzt die Augen etwas weiter aufsperrt und vor allem, wenn man mit den Menschen spricht, dann merkt man schon, dass dieser Krieg bei genauem Hinsehen eben doch allgegenwärtig ist.
Und das haben wir gleich am Ankunftstag gespürt, als wir am späten Abend zusammen die Garnisonskirche der heiligen Apostel Petrus und Paulus besucht haben. Ich hatte da sofort ein Gefühl der Beklommenheit angesichts der dort auf großen Stellwänden gezeigten, schier unzähligen Fotos von Gefallenen. Vor Kreuzen und Jesusbildern haben sie da die Reste russischer Raketen drapiert. Ein ja seit 4 Jahren wachsendes Mahnmal fernab der Front, das bringt diesen Krieg in die Kirche.
Ja, und dann die schiere Menge dieser Fotos, die dort eben ausgestellt waren auf diesen Stellwänden und wie du sagst, diesen Überbleibseln des Krieges, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, dieser Krieg wird hier in die Kirche getragen, aber bisweilen trägt eben Russlands Machthaber Putin diesen Krieg auch ganz unmittelbar hierher in die Westukraine. Mitte Januar schlug hier in Lviv zum Beispiel eine Oreshnik-Überschallrakete ein. Es gibt immer wieder Luftangriffe, auch hier, aber natürlich nicht so viele wie in der Hauptstadt Kiew, wo wir auch noch hinwollen, Stefan. Die Menschen, wenn so etwas passiert, sehen darin auch oft ein Signal Russlands an den Westen, also an uns, an die NATO. Wenn wir Russland wollten, könnten wir auch euch treffen. Also es ist ja für uns von Streitkräfte und Strategien einfach sehr wichtig, hier vor Ort zu sein, die Geschichten, die Schicksale hinter diesen oft ja etwas abstrakten Zahlen über Opfer, über Tote, über Verletzte sichtbar werden zu lassen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen mussten vor dieser Reise und auch treffen müssen, jetzt wo wir hier sind.
Ja, wir fühlen uns hier nicht unmittelbar bedroht, das kann man wohl sagen, aber wir haben ein spezielles Training absolviert und wir haben uns hier als eine erste Sicherheitsmaßnahme eine ukrainische Warn-App heruntergeladen, die erstaunlich detailliert über Luftangriffe informiert und auf der wir konkret sehen können, in welchen Landesteilen und Städten welche Gefahren aus der Luft drohen. Die Vorwarnzeiten sind dabei sehr unterschiedlich, Kai, ne?
Ja, unsere ukrainische Kollegin, die uns hier betreut und begleitet, hat uns berichtet, dass das sehr unterschiedlich ist. Also wenn eine Hyperschallrakete Kinschal, Oreshnik unterwegs ist, dann hat man oft nur 6-7 Minuten, um Schutz zu suchen. Aber es gibt auch Warnmeldungen, wenn die strategischen Bomber in Russland aufsteigen oder wenn Drohnenschwärme unterwegs sind, dann hat man zum Teil noch eine oder sogar mehrere Stunden Zeit, um Unterschlupf zu suchen. Und dann geht das Leben offenbar in der Zwischenzeit auch ganz normal oder fast normal, würde ich mal sagen, weiter.
Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist das Alltag. Für uns das erste Mal so konkret. Normalerweise analysieren wir ja die militärische Lage in der Ukraine aus sicherer Entfernung, berichten von Opferzahlen, protokollieren die ja, fatalen Folgen des russischen Terrors aus der Luft für die ukrainische Zivilbevölkerung. Aber ja, aus dürren Meldungen und Statistiken werden jetzt Gesichter, Fotos der Gefallenen auch auf Gräbern, als wir auf dem Marsfeld standen, einem Soldatenfriedhof im Herzen der Stadt, der längst zu klein geworden ist. Und anstatt eben zu vermelden, dass in einer ukrainischen Kleinstadt 3 schwerverletzte Zivilisten aus den Trümmern gezogen wurden, können wir hier mit diesen Kriegsopfern sprechen, mit Menschen, die knapp dem Tod entronnen sind, die Gliedmaßen verloren haben und sich jetzt tapfer zurück ins Leben kämpfen. Davon erzählen wir gleich und dies bitte jetzt nicht als Triggerwarnung verstehen. Der unbändige Lebenswillen dieser Kriegsverwundeten hat uns beide zumindest sehr bewegt, Kai.
Ja, ich bin zum zweiten Mal hier seit der russischen Vollinvasion, aber klar, das ist etwas völlig anderes, wenn man hier vor Ort ist, als wenn man natürlich aus Deutschland berichtet. Wir wollen natürlich auch von denen hören, die noch an der Front sind, und das sind ja viele Soldaten seit etlichen Monaten ohne Aussicht auf Ablösung, in pausenloser Gefahr durch die tödlichen Drohnen der russischen Angreifer. Den Blick auf diese Front werfen wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe mit Susanne Peterson, die mit einem Team des ARD-Studios Kiew in der Ostukraine gerade unterwegs ist und mit den Soldaten dort gesprochen hat. Aber beginnen wollen wir, du hast es angekündigt, mit den vielen Menschen, die der Krieg schwer verwundet hat, an Leib und Seele. Und dafür ist Lviv genau der richtige Ort aus unserer Sicht.
Ja, wir waren am Donnerstag zusammen in einem Vorort von Lviv im Superhumans Center, einer modernen Klinik für Prothesen, für Reha, für psychologische Unterstützung all der verwundeten Soldaten und Zivilisten, eröffnet nur ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges. Ein heller Ort, fand ich, in einer düsteren Zeit. Menschen, die knapp dem Tod entronnen sind und nun Hilfe brauchen für den beschwerlichen und sichtbar schmerzhaften Weg zurück ins Leben.
Ja, ein erstaunlich heller Ort. Ich selbst war zunächst mal überrascht über die Modernität dieses Bauwerkes, dieser Reha-Klinik, die ja im Jahr 2023 dort errichtet wurde, auch mit westlichen Geldern stark unterstützt. Aber ich war gleichzeitig schockiert einfach von der gewaltigen Zahl an Menschen, die Hände oder Arme, Füße oder Beine verloren haben und die uns dort begegnet sind, im Rollstuhl, auf Krücken oder mit frisch angepassten Prothesen. Und das hat mich schon sehr bewegt, obwohl ich ja viel auch in Afghanistan unterwegs war und viel gesehen habe damals. Hier haben wir viele schwer verwundete Soldaten, auch sehr junge Soldaten natürlich gesehen. Also so im Alter zwischen Mitte 20 und Ende 50, kann man, glaube ich, grob sagen. Aber auch Frauen allen Alters, die Russlands Terror aus der Luft zum Opfer gefallen sind und hierher nach Lviv gebracht wurden, um zu heilen und aber vor allen Dingen auch um neue Hoffnung zu schöpfen.
Ja, und 18 von ihnen wurden am Donnerstag nach langer Physiotherapie, psychologischer Betreuung und Reha mit den neuen Prothesen feierlich entlassen in einer bewegenden und zwischendurch für uns auch überraschend lustigen Zeremonie in der Lobby der Klinik. Und so hörte sich das an. Ja, Applaus und eine trotzige Aufbruchstimmung war da zu spüren. Monatelang haben diese Menschen sich durch die Reha gekämpft, haben körperliche und seelische Qualen gelitten, aber auch etwas Trost gefunden in all den anderen. Ein Abschied war das auch für all die Ärztinnen, für die Pfleger und Therapeuten. Es sind Tränen der Rührung geflossen und ich schäme mich nicht zuzugeben, diese Emotionen haben auch mich erwischt. Das war ergreifend. Was hat dich am meisten beeindruckt, Kai?
Das war ganz klar die 50-jährige Irina, die am 5. März des vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrem Mann in der Stadt Kryvyi Rih unterwegs war, als ein Angriff mit einer Iskander-Rakete ein Hotel traf, an dem das Paar gerade vorbeiging.
Es war ein Raketeneinschlag. Zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, waren mein Mann und ich zufällig bei dem Haus, in das die Rakete eingeschlagen ist. Wir waren etwa 30 Meter vom Haus entfernt. Ich wurde schwer verletzt, mir wurde das Bein abgerissen und meine Schulter ist verletzt. Ich habe hier kein Gelenk mehr, keine Knochen, lauter Brüche. Und leider ist mein Mann gestorben.
Ja, und Irinas Sohn ist seit Jahren an der Front. Die Familie wusste, wie gefährlich sein Kriegseinsatz werden kann, aber dann traf es stattdessen seine Eltern aus heiterem Himmel mitten in der Stadt. Irinas Mann war sofort tot. Sie selbst muss künftig mit einer Prothese durchs Leben gehen. Und trotzdem war auch Irina erstaunlich zuversichtlich, fand ich, und zeigte eine fast trotzige Fröhlichkeit bei ihrer Entlassung.
Das ist alles die Atmosphäre hier in der Reha-Klinik Superhumans. Diese Atmosphäre wird von den Menschen geschaffen, die hier sind, von den Menschen, die hier arbeiten und von den Menschen, die hier behandelt und rehabilitiert werden. Der Sinn für Humor gibt dir den Anstoß, weiterzuleben. Ohne ihn geht es nicht.
Ich fand das ziemlich unglaublich, dass Irinas Sohn noch immer an der Front kämpft nach allem, was passiert ist. Dabei ist er selbst vor kurzem Vater geworden. Irina hat uns Videos von ihrem Enkel gezeigt. Aber ihr Sohn will die Armee jetzt nicht verlassen, auch wenn er das vermutlich könnte, nach allem, was seiner Familie widerfahren ist. Irina hat natürlich Angst um ihren einzigen Sohn, aber sie hat uns auch erzählt, sie ist sehr stolz auf ihn und zeigt doch Verständnis.
Als das passiert ist, war mein Sohn ja schon Soldat und er sieht keinen Sinn darin, den Dienst wegen meiner Verwundung aufzugeben. Zu sagen, dass das ein persönlicher Schicksalsschlag für unsere Familie war, das stimmt ja auch, aber es ist eben nicht nur persönlich. Er sorgt sich ja nicht nur um seine Familie, um seine Angehörigen. Es gibt noch andere Menschen, die ebenfalls geschützt werden müssen.
Ja, ich musste bei dem Gespräch mit Irina und den anderen an den zynischen Begriff Abnutzungskrieg denken und an das grausame Kalkül von Russlands Machthaber mit dem Terror aus der Luft, die ukrainische Zivilbevölkerung zu zermürben und das überfallene Land in die Kapitulation zu bomben. Wir haben die Resilienz dieser Menschen in der Superhumans-Klinik erleben dürfen und ich habe den Eindruck, Putin hat sich das falsche Volk ausgesucht, Kai.
Ja, und da hat Irina dir ja auch zugestimmt, als du diese Vermutung geäußert hast, dass sie gesagt hat, sie spürt einfach bei den Menschen, dass sie diese Widerstandskraft haben und auch behalten werden. Mich hat, Stichwort Widerstandskraft, noch jemand sehr beeindruckt in diesem Reha-Zentrum, und zwar der 40-jährige Alexander, ein Elitesoldat einer Spezialeinheit, den es im vergangenen September im besonders heftig umkämpften Donetsk in der Nähe von Liman erwischt hat.
Wie die Verwundung passiert ist, wir arbeiteten als Mörsertrupp. Wir waren dort mehr als 20 Tage in der Stellung und uns ging das Wasser aus, das Essen ging aus und es war nicht mehr möglich, uns Munition oder irgendetwas anderes zu liefern. Und wir zogen uns bereits zurück und dann sind wir auf eine OZM-72-Mine geraten. Das ist eine sehr, wer sich auskennt, das ist eine sehr tödliche Mine. Sie hat eine sehr starke Wirkung, viele Splitter, die sehr weit fliegen, 25 Meter oder 30 Meter. Das gilt als hundertprozentig tödlich, hundertprozentige Verwundung. Nun, ich hatte Glück zu überleben. Alle wundern sich, warum. Sie glauben es nicht einmal und sagen, das kann nicht diese Mine gewesen sein.
Ja, da lacht er trotzig, der Trotz des Überlebenden. Die russische Mine hat nicht nur Alexander verwundet, als er mit seiner Einheit in der Ostukraine unter Todesgefahr seine Stellung verließ. Es gab viele Opfer.
Viele meiner Kameraden sind ebenfalls verletzt, werden ebenfalls behandelt. Die Jungs haben andere Arten von Verletzungen. Bei mir ist es das Bein, bei einem der Jungs eine hohe Amputation von zwei Gliedmaßen von beiden Beinen. Bei einem anderen ist es der Arm und bei unserem Kommandeur ist die Hälfte des Körpers gelähmt, weil ein Splitter sein Gehirn getroffen hat. Insgesamt hat es 5 von uns getroffen. Eine Mine hat 5 Menschen auf einmal verwundet.
Das hat Alexander so einigermaßen nüchtern erzählt. Er ist irgendwie so ein Mensch, Stefan, der, wenn man ihm in die Augen guckt, da hat man das Gefühl, er lächelt die ganze Zeit mit seinen Augen. Es gibt ja so Menschen, die einem so begegnen. Der hat diese Fröhlichkeit einfach ins Gesicht gezeichnet. Irgendwie fand ich wahnsinnig bemerkenswert.
Ja, so ein verschmitzter Typ, ne? So mit Schalk in den Augen, fand ich auch super sympathisch.
Jedenfalls hatten Alexander und seine Kameraden sich freiwillig für den Fronteinsatz gemeldet, gleich in den ersten Wochen dieses Krieges. Das Ziel war, die Russen zurückzudrängen aus der Ukraine. Und wir haben Alexander gefragt, ob er eigentlich Putin und seine Truppen nun noch mehr hasst.
Diese Wut hatte ich schon vor der Verwundung. Wer ein Patriot ist, wer sein Land liebt, seine Menschen, seinen Staat, der hat diese Wut in sich. Ich denke, das ist normal, denn diese Wut verwandeln wir sozusagen in Energie. Und sie gibt uns dieses Verlangen, dass die Gerechtigkeit am Ende doch siegt. Das heißt, wir geben nicht auf.
Ja, um keinen Preis aufgeben, diese Entschlossenheit, diesen unbändigen Willen, den habe ich in allen Gesprächen gespürt. Alexander etwa will seine Reha im Ausland fortsetzen. Es geht nach Frankreich, da haben sie eine neue Knieprothese entwickelt, hat er uns erzählt, die das Beugen des künstlichen Beines unterstützt. Und Alexander hofft, dass er damit endlich wieder Fahrrad fahren und bergsteigen kann. Die Kraft ist da, nach meinem Eindruck auch die seelische Balance, Kai. Man kann nur hoffen, dass das so bleibt.
Wir sind, Stefan, in dieser kurzen Zeit, in der wir hier sind, Menschen begegnet, vor allem Menschen natürlich, aber auch Maschinen. Wir waren nämlich bei einer Firma, die eigentlich das Gegenstück zu dem herstellt, was oben am Himmel fliegt, nämlich Landdrohnen oder in der Fachsprache auch UGVs, also Unmanned Ground Vehicles genannt, wofür es ja viele Übersetzungen gibt. Wörtlich heißt es unbemannte Landfahrzeuge. Ich fände auch den Begriff Kampfroboter sehr passend. Was uns einer der Entwickler, den wir nur mit Vornamen bezeichnen dürfen, Oleg nämlich vorgeführt hat, ist der Droid TW-12.7. Ich habe lange überlegen müssen, wie ich den jetzt eigentlich beschreiben soll, damit jeder da sich was drunter vorstellen kann. Jeder, der diesen Science-Fiction-Film Wall-E mal gesehen hat, kennt ja diesen sympathischen Roboter, der sich so ein bisschen wie ein Panzer in Miniatur auf Ketten bewegt. Aber Wall-E ist natürlich echt ein Sympathieträger. Vielleicht hast du einen besseren Vergleich.
Ja, es ist wirklich nicht leicht zu beschreiben. Mir kam das Ding so ein bisschen vor wie ein hochgerüsteter Miniradlader oder so ein großer fahrbarer Rasenmäher, hochgerüstet mit Maschinengewehr, aber aus massivem Stahl und mit Ketten. Und dann sind beim Droid obendrauf eben Kameras für die Fernsteuerung sowie dieses Maschinengewehr. Der hört sich ziemlich metallisch-mechanisch an, wenn er bewegt wird.
So hört sich das an, wenn der Droid da hin und her fährt. Gesteuert wird der übrigens von einem einzelnen Soldaten, der eigentlich nicht viel mehr braucht als einen Bildschirm, also ein Tablet oder ein Laptop und ein Joystick oder, meine Kinder würden vermutlich sagen, Controller einer PlayStation. Wir haben das beide ja selber ausprobiert. Wie war das?
Ja, ich musste auch an meine Söhne und Töchter denken, weil es eben so kinderleicht zu bedienen war, was im Kern ja ein Killergerät ist, eine Landdrohne, die russische Angreifer ausschalten soll, also töten aus sicherer Entfernung, aber ich, der technisch nicht besonders begabt ist, konnte das innerhalb von wenigen Minuten bedienen und einfach nebenher laufen. Das war eigentlich eher erschreckend.
Ja, aber das ist genau halt der Vorteil, ne? Und das hat uns ja Chefentwickler Oleg von der Firma DevDroid erklärt, dass dieser eine ukrainische Soldat eben geschützt und weit weg von den Frontlinien in irgendeinem Keller sitzen kann. Und wenn es denn dazu kommt, den einzigen Verlust, den man an der Front zu beklagen hat, dann eben eine Maschine ist.
Du wirst ein oder zwei davon verlieren, aber das ist in Ordnung. Es ist nur Metall. Man kann es bergen und reparieren oder es neu kaufen. Einen Menschen aber kann man nicht neu kaufen. Russland kann es sich leisten, mehr Menschen zu schicken. Wir können das nicht.
Auch Russland habe solche Kampfmaschinen, hat uns Oleg erklärt, aber nicht so viele, weil es für Russland im Zweifel billiger sei, einen Soldaten im Kampf zu verheizen als eine ungefähr $35.000 teure Landdrohne. Klingt ein bisschen zynisch, aber wenn man bedenkt, dass die russische Seite ja keinerlei Rücksicht auf eigene Verluste zu nehmen scheint, möglicherweise ist das eine sehr realistische Einschätzung.
Ja, das war auch mein Eindruck. Jedenfalls sind laut Oleg bereits 500 dieser Droids im Einsatz zur Nachschubversorgung, zum Bergen von Toten und Verwundeten und eben auch zum Kämpfen. Wobei hier der Mensch, der diese Maschine steuert, immer das letzte Wort hat sozusagen. Also die Entscheidung, ob auf den Auslöser gedrückt wird oder nicht, die trifft nicht die Maschine selbst.
Wen versuchst du da gerade zu treffen? Bist du dir sicher, dass es der Feind ist? Vielleicht ist es ein Zivilist. Vielleicht ist es aber auch einer der unsrigen Soldaten von einer anderen Brigade. Wir glauben, dass Menschen entscheiden sollten, ob geschossen wird oder nicht. Im Moment jedenfalls.
In solchen Maschinen steckt jede Menge künstlicher Intelligenz, das ist offensichtlich. Und es gibt ja bereits auch Berichte über Drohnen in der Luft, die zunächst zwar gesteuert werden, dann aber auf der letzten Meile, auf der Last Mile, wie es heißt, selbst entscheiden. Das ist ein feindlicher Panzer da unten, da stürze ich mich jetzt drauf, also ohne dass da noch ein Mensch drauf einwirkt.
Was natürlich sehr schwere ethische Fragen aufwirft offensichtlich und auch die, ob eines Tages ja nur noch Maschinen gegen Maschinen kämpfen werden.
It's not the same like in the movie like in Terminator.
Es ist nicht dasselbe wie im Film Terminator. Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, muss ich an den alten Film denken. Aber es ist nicht dasselbe. Jetzt gerade ist die Situation schlimmer als im Film. Nehmen Sie FPV-Drohnen, also Ich-Perspektive-Drohnen. Mit denen können Sie ein Ziel überall treffen, in 10 bis 20 Kilometer Entfernung, sogar in einer Stadt. Und Sie können sich davor nicht verstecken. Wir haben jetzt ein paar sehr gefährliche Waffen. Und der Grund dafür ist dieser Krieg.
Schlimmer als im Terminator-Film, sagt Waffenentwickler Oleg, auch wenn die Waffen in der Ukraine natürlich eindeutig als solche erkennbar sind und bislang eben nicht eine menschliche Haut übergestreift bekommen, wie im Terminator-Film. Also dieser Droid etwa oder auch eine FPV-Drohne ist eben klar als Kriegsgerät bislang erkennbar. Aber das Thema, wie viel künstliche Intelligenz wird in diesem Krieg, in künftigen Kriegen auch eingesetzt, wird uns natürlich weiter beschäftigen, auch auf dieser Reise.
Jetzt aber erstmal wieder von der Maschine zurück zum Menschen. Wenn wir am Anfang gesagt haben, hier in Lviv sei der Krieg nicht ganz so sichtbar und spürbar wie in der Hauptstadt oder in der umkämpften Ostukraine, dann wird das widerlegt durch das Marsfeld, ein Friedhof, ein Gräberfeld, das eigentlich einem Fahnenmeer gleicht, weil an den Gräbern von ausschließlich gefallenen Soldaten die blau-gelbe ukrainische Flagge jeweils hängt und dann auch die Flagge der jeweiligen Brigade, für die die oder der Gefallene im Einsatz war. Und dieses Feld ist mittlerweile so überfüllt, dass keine einzige Grabstätte mehr frei ist. Und das ist ja nur ein Ausschnitt, den wir sehen. Das sind nur die Menschen, die aus Lviv stammten und in diesem Krieg gefallen sind, Kai.
Und hier auf diesem Feld haben wir Renat getroffen, einen Soldaten aus der Ostukraine, sehr durchtrainierter Mann mit mächtigem Oberkörper, der aber dann mit Tränen in den Augen die Flaggen seiner gefallenen Kameraden an diesen Gräbern geküsst hat, der selber auch verletzt wurde, aber nach wie vor eben gefallene Kameraden aus den Frontgebieten birgt, damit die Familien ihre Toten beerdigen können, weil er sagt, das ist so wahnsinnig wichtig für sie, dass sie einen Leichnam haben, dass sie auch eine Stätte haben, an der sie gedenken können. Und Renat verkörpert sozusagen die Kontraste, die Absurditäten dieses Krieges in einer Person.
Моя спеціальність колись була, я розважав колись дітей, був клоун-жонглер.
Ich habe einmal Kinder unterhalten, ich war Clown und Jongleur, hat uns Renat erzählt. Und jetzt hat er eben das Clownskostüm gegen die Tarnuniform getauscht oder tauschen müssen. Das erinnert fast so ein wenig an Präsident Zelensky, der auch Schauspieler und Komiker war. Renat hat uns erzählt, dass er selbst seine eigenen Eltern nicht beerdigen konnte, weil sie eben in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine im Osten des Landes starben. Und dorthin wäre eine Reise für ihn sehr, sehr gefährlich gewesen, hätte vermutlich den sicheren Tod bedeutet, weil eben die Russen über seine Identität im Bilde waren.
Ja, und dann hat er uns das Grab seines großen, also älteren Bruders gezeigt, der dort auch auf dem Marsfeld liegt. Und das war die Stelle, an der unserer ukrainischen Kollegin und Übersetzerin die Stimme versagte, weil ihr selbst dann Tränen in den Augen standen und nicht nur ihr, kann ich sagen.
Ja, ich war in dem Moment auch sehr froh, dass ich da nicht selber sprechen musste, weil eben hinter jedem Einzelnen dieser Toten eine Geschichte, eine Lebensgeschichte sich verbirgt. Und wenn einem die dann erzählt wird, dann ist das natürlich viel bewegender, viel eindrucksvoller, als wenn man abstrakt über Zahlen Getöteter in diesem Krieg spricht. Und Renat hat uns berichtet auch, wie er versuchte, seinen Bruder zunächst noch davon abzuhalten, sich freiwillig zu melden für diesen Krieg und an der Front zu kämpfen, weil er, Renat, eben als Soldat sehr genau wusste, wie es dort war.
Und er ist auch freiwillig gegangen, obwohl ich ihm erklärt habe, dass dort, wo ich war, nichts Göttliches ist. Überhaupt nicht. Dort ist die Hölle. Und dort gibt es nichts, was einen irgendwie überraschen könnte. Denn wenn du gehst und siehst, wie deine Kameraden dort liegen, wie die gefallenen Russen dort liegen, dann verstehst du, dass du in jedem Moment, in jeder Sekunde selbst an ihrer Stelle sein kannst.
Ja, und dann hat uns der tapfere Renat auch noch WhatsApp-Nachrichten von seinem Bruder kurz vor dessen Tod gezeigt. Er hat uns erzählt, wie sein Bruder ihm schrieb, er habe Angst, weil er da auch ja Gruppenführer war in dieser Truppe. Also da kühl zu bleiben, auch wenn während des Interviews an den Gräbern ja draußen Minusgrade herrschten, das fiel mir zumindest wirklich schwer.
Ja, und dann hast du ihn, Stefan, zum Schluss noch gefragt, nach 4 Jahren Krieg, was müsste da eigentlich passieren, damit dieses Sterben nicht umsonst gewesen ist. Und Renat hat eine sehr eindringliche Botschaft, gerade an uns, gerade an Deutschland und an Europa gesandt.
Ich möchte, dass ihr das an Deutschland, an ganz Europa weitergebt. Wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen mehr Munition, wir brauchen mehr Raketen. Ihr müsst verstehen, dass das nicht auf euer Territorium gelangen darf, dass es euch nicht erreicht. Solange das hier auf unserem Boden geschieht, habt ihr die Möglichkeit, dass weder ihr noch eure Enkel, noch eure Kinder, noch eure Eltern das sehen müssen, was wir mit eigenen Augen und live gesehen haben. Und woran wir beteiligt waren. Ihr müsst eines verstehen, wenn wir den Feind hier auf unserem Boden nicht stoppen, dann wird er bei euch sein.
Ja, und wir haben Renat am Grab seines gefallenen Bruders am Ende noch gefragt, was ein Clown nach dem Krieg macht. Da hat er kurz gezögert, wie um in sich hineinzuhören und dann mit wieder fester Stimme geantwortet, er wolle die Kinder der Ukraine nach dem Krieg wieder zum Lachen bringen.
Nach dem Krieg, sagst du, wobei wir von dessen Ende ja trotz Verhandlungen, trotz Gesprächen zuletzt in Genf weiterhin sehr weit entfernt sind. Und so viel Hoffnung bei den Menschen hier in der Westukraine haben wir dieses Thema betreffend auch nicht verspürt. Jedenfalls wird im Osten des Landes, so viel steht fest, weiter erbittert gekämpft. Und auch um einen direkten Eindruck von dort zu bekommen, haben wir unsere Kollegin Susanne Peterson gebeten, uns ihre Erfahrungen zu schildern. Sie ist dort in der Ostukraine in Frontnähe, auch mit ukrainischen Soldaten unterwegs. Und meine erste Frage an Susanne lautete, da gibt es ja bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Wie genau kannst du uns eigentlich sagen, wo du bist?
Wir sagen jetzt nicht mehr ganz genau, wo wir sind, weil wir in der letzten Zeit leider die Erfahrung gemacht haben, dass gerade Journalisten sehr gezielt angegriffen werden, sowohl in Hotels als auch in Unterkünften als auch in Frontnähe. Deswegen kann ich sagen, ich bin im Osten der Ukraine, ich bin in der Nähe zur Übernachtung der Stadt Pawlograd, aber viel genauer würde ich es jetzt nicht sagen.
Du hast gesagt, dass sich die Sicherheitsbedingungen nochmal verschärft haben für euch. Das heißt, eine Presseweste, wo klar zu erkennen ist, dass ihr Medienvertreter seid, die ist dann gar nicht mehr nützlich, sondern sogar gefährlich?
Das ist so. Also wir haben einen Sicherheitsberater dabei, der große Augen bekommen hat, als wir die Westen angezogen haben und noch die Presseschilder drauf hatten. Die hat er sofort abgezogen, hat gesagt, nee, das ist eine Zielmarkierung, das ist nicht mehr sicher. Und das ist auch die Erfahrung, die wir bei Kollegen leider erlebt und gesehen haben. Also ein französischer Kollege, Anthony Lalicon, wurde Anfang Oktober sehr gezielt von einer russischen Drohne angegriffen. Wir wissen, dass die russischen Drohnenpiloten gesehen haben müssen, dass er von der Presse ist. Er hatte sehr offensichtlich dieses Presseschild, hatte große Objektive, Kameras dabei und die FPV-Drohne, die russische, ist genau auf ihn zugeflogen und er hat diesen Angriff eben nicht überlebt.
Du hast von der Drohne berichtet, die diesen Journalisten getroffen hat und auch seinen Begleiter, der dabei ein Bein verloren hat. Sind Drohnen die größte Gefahr aus deiner Sicht?
Das sind sie auf jeden Fall. Das hat sich auch verändert zu unserer Berichterstattung noch vor ein paar Jahren, also beispielsweise 23. Da war ganz klar, dass die größte Gefahr von der Artillerie ausgeht. Man wusste da sehr genau, wenn ich mich eben in die Reichweite begebe, kann ich getroffen werden. Wir haben dann sehr gezielt besprochen, das machen wir für einen kurzen Zeitabschnitt und bewegen uns immer wieder raus, damit wir nicht über längere Zeit sichtbar in diesen Gebieten sind. Aber jetzt spricht man eben auch nicht mehr von der Frontlinie, sondern von der kilometertiefen Todeszone und in der bewegen sich Drohnen, russische Drohnen und das ist eben aktuell das größte Problem. Die können jederzeit überall auftauchen und das ist auch bei unserer Arbeit jetzt schon einige Mal passiert. Also wir mussten ins Auto springen, sehr schnell davonfahren und man muss sagen, mit jeder Woche, mit jedem Monat wird die Technik in dem Sinne besser und damit auch eben sehr viel gefährlicher. Nicht nur für die Journalisten, selbstverständlich auch für die Soldaten und auch für Zivilisten, die in diesen Frontgebieten leben.
Kannst du beschreiben, du bist ja mit einer ukrainischen Einheit unterwegs, was deren Aufgabe ist? Also haben die da Stellungen, in denen sie sich sozusagen eingebuddelt haben, um die Angreifer fernzuhalten? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Kannst du das sagen?
Was wir sehen, ist, dass das alles sehr viel technischer geworden ist. Also 23 beispielsweise auch zum Vergleich habe ich vor allen Dingen auch Panzerbataillone und die Soldaten dort interviewt, Soldaten, die Artillerie bedient haben. Und jetzt sind es eben überwiegend Drohnenpiloten. Das gilt für Drohnen in der Luft, die gesteuert werden natürlich immer noch aus dem Schützengraben heraus, aber auch durchaus kilometerweit entfernt aus relativ sicheren Kellern irgendwo in größeren Städten. Und es gibt aber beispielsweise auch Bodendrohnen, die immer mehr Raum einnehmen, die immer wichtiger werden, weil sie eben klein sind, beweglich. Nachschub für die Infanterie beispielsweise wird über Bodendrohnen geschickt. Evakuierungen, die im letzten Jahr, vor allen Dingen Anfang letztes Jahres, kaum möglich waren, weil man eben nicht ins Feld gekommen ist, aufgrund dieser schieren Drohnenmasse, um die verletzten Kameraden zu bergen. Das macht man jetzt beispielsweise bei Nacht mit so Bodenrobotern, Bodendrohnen. Das heißt, es hat sich extrem verändert und mit diesen Soldaten aus unterschiedlichen Einheiten waren wir eben jetzt und sind wir auch aktuell dann immer wieder unterwegs.
Wir haben passenderweise auch hier in Lviv einen Hersteller dieser Bodendrohnen interviewt. Der hat uns auch vorgeführt, wie die funktionieren, hat auch genau das erzählt, was du auch erzählt hast. Also die sind tatsächlich für Logistik und Nachschub zuständig, können auch Gefallene, Verletzte aus dieser Todeszone herausholen. Aber sie können natürlich auch selber schießen. Hast du das auch beobachtet oder welche Rolle spielen solche Bodendrohnen mittlerweile im Gefecht?
Also eine immer größere Rolle, das ist so absolut richtig. Und was auch für die Bodendrohnen oder generell für die Technik gilt, wenn die quasi fertig produziert ist, das wird er auch als Hersteller wissen, dann ist sie im Prinzip veraltet, wenn sie an der Front ankommt. Und deswegen gibt es überall so mobile kleine Werkstätten versteckt, wo die Einheiten selber das Ganze nochmal auf Vordermann bringen, in Soft und Hardware. Und das gilt eben auch für diese Bodendrohnen. Gestern Abend haben wir tatsächlich dann bei Soldaten die Nacht verbracht, weil wir gucken wollten, die meiste Aktivität im Krieg passiert aktuell in der Nacht. Und da haben wir dann eben auch beobachtet, wie ein Soldat vor dem Computer mit so einer Art Joystick, wie man es eben aus dem Gaming-Bereich kennt, Bodendrohne gesteuert hat und eben um Nachschub zu den Jungs der eigenen Einheit zu bringen. Da ging es jetzt um Drohnentechnik, die sie dringend brauchten. Und dann wurde das auch entgegengenommen. Die Kameraden werden sehr, sehr dankbar und haben dann aber über Funk eben noch durchgegeben, dass in einen Nachbarschützengraben, in so einer Art Erdloch, in der die ja da teilweise über Wochen oder Monate verharren, ein toter Kamerad liegt mit den noch lebendigen anderen Kameraden der Einheit und haben eben darum gebeten, dass man hilft, dass man eben diesen toten Kameraden mitnimmt und in die Grauzone bringt, in das nächste mehr oder weniger sichere Dorf, wo Mediziner den Leichnam eben dann entgegennehmen können.
Tote Kameraden, Todeszonen, die du da beschreibst, Da stellen wir uns ja oft die Frage, wie es eigentlich um die Moral der Soldaten bestellt ist, die da noch eingesetzt sind, die oft monatelang nicht abgelöst werden können, wie du es beschreibst. Wie hast du die Stimmung erlebt? Gibt es da ja Verzweiflung, dass man das Land doch nicht verteidigen kann, oder freuen die sich über erfolgreiche Operationen zwischendurch? Wie hast du die Stimmung erlebt?
Man merkt schon, dass die Stimmung sehr gedrückt ist, also dass die Soldaten sehr, sehr müde sind, dass es alles einfach zu lange schon dauert. Das hat auch André, ein Soldat aus der 93. Brigade, zu mir gesagt, auch Drohnenpilot. Er hat halt gesagt, das geht alles schon viel zu lange, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt ja gerade so eine Art Friedensverhandlungen, wenn man sie denn so nennen möchte. Setzt du darauf, wie soll das denn hier alles zu Ende gehen, deiner Meinung nach? Und er, und das spricht ja für wirklich sehr, sehr viele Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, glaubt halt überhaupt nicht daran, dass diese Verhandlungen zu irgendetwas führen, und sagt, den Russen kann man nicht trauen. Er hat auch schon im Donbass 2015, 16 gekämpft und sagt, wir haben da schon erlebt, da war die Tinte noch nicht trocken auf einer Friedensvereinbarung, da flogen mir selber im Schützengraben schon die nächsten Bomben um die Ohren, und das Vertrauen ist halt hinüber. Und wenn ich anfange so nachzubohren, ja okay, aber du kannst nicht mehr, es gibt nicht genug Männer, es ist schwierig, die Russen rücken zumindest im Donbass gerade weiter kontinuierlich vor, wie soll das denn enden? Dann sagt er bleibt halt, solange es eben nötig ist, weil er es muss, weil wenn man aufhört zu kämpfen, wird eben auch die Ukraine aufhören zu existieren, und das möchte er nicht.
Was ja eine positive Nachricht war aus ukrainischer Sicht, waren die Berichte über Geländegewinne, und zwar so große wie seit 2023 nicht mehr. Jetzt nicht in dem Gebiet, wo du bist, also in Donetsk, sondern etwas weiter südlich. Bekommen die Soldaten, mit denen du sprichst, das mit? Spricht sich das herum? Hebt das in gewisser Weise die Moral? Und wirkt sich das auch auf die Frontlinien aus, in deren Nähe du dich befunden hast?
Die bekommen das mit, die haben auch mich selber darauf angesprochen und wollten darüber reden. Allerdings haben sie selber auch, und das würde ich auch so unterschreiben, klar gemacht, das sind keine Rückeroberungen oder Gegenoffensiven, sondern das sind eben taktische Gegenschläge, die sehr gezielt eingesetzt werden, die die Ukraine auch durchaus erfolgreich schon einige Male durchgeführt hat. Und sie sagen da, im Prinzip geht es um Grauzonen, also Zonen, in denen nicht klar ist, wer gerade da die Oberhand hat, die Russen oder die Ukrainer. Und die wurden quasi aufgeräumt, und da wurden eben jetzt Schritte vorwärts gemacht. Aber selbst die ukrainischen Soldaten sehen das nicht als übermäßigen Erfolg an und sagen, so war das halt immer wieder hier im Donbass. Gleichzeitig bei uns rücken die Russen eben weiter vor, und man darf das nicht überbewerten. Viel mehr, und das fand ich schon interessant, weil das hatte ich länger jetzt nicht mehr gehört, gab es so eine verzweifelte Frage, gerade auch an mich als deutsche Journalistin: Du berichtest da jetzt wieder drüber, aber was bringt das am Ende? Wir kriegen dann super viel, oh ihr Armen und die armen Jungs, aber die Unterstützung, so wie sie sein müsste, bleibt aus. Und ich wurde das am Anfang oft gefragt, und tatsächlich jetzt ist es mir wieder nach längerer Zeit begegnet, dieses, aber warum gibt es keine echte Unterstützung? Warum sind wir hier vergessen? Was ist der deutsche Plan für die Ukraine? Warum wird er nicht stringenter gehandelt? Und ich betone dann natürlich auch, dass Deutschland zu den größten Unterstützern gehört, dass durchaus auch die Unterstützung der Bevölkerung groß ist nach wie vor. Aber natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass sich viele Soldaten hier vergessen fühlen. Und ein Zitat war eben auch, wir haben zu viele gute Menschen verloren, gute Männer. Das sind nicht Soldaten, die seit sie jung sind unbedingt kämpfen wollten, sondern auch Leute, die eben mobilisiert wurden, die sich nicht freiwillig gemeldet haben, die vorher Lehrer, Ärzte, Bauarbeiter, wir haben einen, der auf dem Containerschiff gearbeitet hat, also aus allen möglichen Berufen kam und eben sich das Leben auch nicht so ausgemalt hatten vorher.
Wenn es diesen Hilferuf auch an die deutsche Adresse gibt, was wird dort am dringendsten gebraucht? Sagen die Soldaten das, was sie dringend jetzt benötigen im Abwehrkampf gegen Russland?
Also es wird immer schon mit so einem traurigen Lachen gesagt, Taurus. Aber irgendwie wurde verstanden, das kommt nicht. Und dann geht es eben um Technik, also um finanzielle Unterstützung, um Drohnentechnik beispielsweise. Da gibt es ja jetzt einen gemeinsamen Vorstoß seit der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber es geht auch ganz konkret um Technik, um auch eben die Frage der Positionierung, weil auch wir hatten da eine sehr lange Diskussion. Wir haben dann zusammen was gegessen am Mittag und dann gab es eine sehr lange Diskussion darüber, was will eben Deutschland konkret? Sollen wir weiter Pufferzone bleiben? Sollen wir die Russen hinhalten? Sollen wir die auslaugen? Oder wollt ihr, dass wir hier wirklich noch irgendwie siegen können am Ende gegen die Russen?
Die Diskussion gab es auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Kai und Anna und ich ja auch waren. Und dieses Joint Venture, was du beschrieben hast, war da natürlich großes Thema. Wir waren hier in Lviv auf dem Marsfeld und haben mit einem Veteranen gesprochen, der auch gesagt hat, wir haben zu viele gute Leute verloren. Auch sein Bruder gehörte zu den Toten, die er da hingebracht hat. Alle, die aus Lviv kommen, sollen dort ihre letzte Ruhe finden. Und das war natürlich ein riesiges Gräberfeld. Daran anknüpfend die Frage, die Soldaten, die du an der Front gesprochen hast, sind die überhaupt bereit, an Gebietsabtretungen zu denken? Also den Donetsk an Russland komplett zu geben, auch den Teil, den die Russen in 4 Jahren nicht erobern konnten. Ist das überhaupt eine Option nach so vielen Opfern auf ukrainischer Seite?
Also mit allen, denen ich bei dieser Reise gesprochen habe, und das waren wirklich jetzt schon viele, nein. Also es ist sehr, sehr klar, weil es eben dieses Vertrauen nicht gibt. Die sagen auch, wie Selenskyj ja, auch gebetsmühlenartig. Er sagt ja, er hat ja bei seiner Rede auch gesagt, er fühlt sich wie untäglich grüßt das Murmeltier. Ohne Sicherheitsgarantien geht es nicht, weil eben Russland nicht zu vertrauen ist. Und es wird sogar schon bezweifelt, dass Russland ernsthaft an einem Friedensdeal überhaupt interessiert ist. Und was uns eben Soldaten auch sagen, ist, dass diese scheinbaren Verhandlungen es für die Soldaten an der Front viel, viel schwieriger machen, weil wenn scheinbare Verhandlungen stattfinden, versuchen beide Seiten nochmal zu pushen, nochmal Gelände gut zu machen und das sind dann für Soldaten besonders schwierige Zeiten und die machen sich durchaus Sorgen, dass das jetzt Monate oder Jahre andauern könnte, weil das bedeutet eben für die Menschen im Feld, die dort kämpfen, dass die Kämpfe nochmal intensiver werden und wir wissen auch, da gibt's nicht auf beiden Seiten gerade nicht besonders viel Potenzial, das noch weiter zu intensivieren, aber die Verluste sind hoch. Und das ist auch das, was mir manchmal auffällt, wenn wir über die Lage an der Front berichten wollen und dann wird so mal von den Kollegen auch nachgefragt, aber es gibt ja im Prinzip nichts Neues. Aber dieses nichts Neues bedeutet trotzdem, dass jeden Tag Männer sterben, schwer verwundet werden, Kameraden verlieren, schwere Traumata mit sich nehmen. Wir haben mit einem sehr, sehr jungen Soldaten gesprochen, der im Mai erst mobilisiert worden ist. Er wollte nicht kämpfen, hat das aber dann so hingenommen, weil er eben musste und war jetzt über 3 Monate auf Position an vorderster Front, konnte nicht ausgewechselt werden, konnte kaum Nachschub bekommen, weil die Drohnen am Himmel so massenhaft waren, dass es eben nicht sicher gewesen wäre, diese Position zu verlassen. Und er hat uns dann eben auch erzählt, dass 2 Russen plötzlich bei ihnen da unter der Erde in diesem Erdloch standen und der die erschossen hat. Und dann lagen diese toten Russen 3 Wochen da noch rum, weil er eben nicht raus konnte. Es hat gestunken. Und man hat diesem jungen Mann angemerkt, wie sehr ihn das alles mitnimmt. Und gleichzeitig weiß er, es gibt im Moment überhaupt gar keinen Weg daraus. Also es gibt kein Ende, was für die Soldaten an der Front realistisch in Sicht ist. Und das liegt durchaus auch an innenpolitischen Problemen, weil eben immer noch keine Lösung gefunden wurde, wie man gut mobilisiert, wie man die Bevölkerung mitnimmt, wie man die Bevölkerung darauf vorbereitet oder zumindest eine Art Rotation schafft für die, die schon so lange kämpfen, dass sie sich zwischendurch auch mal besser erholen können.
Susanne, der Abnutzungskrieg, das klingt so, als würde vor allem die ukrainische Seite mit den Kräften bald am Ende sein. Aber kann es sein, dass Putin, der ja immer behauptet, wenn es auf dem Verhandlungswege nicht zu kriegen ist, dann holen wir uns das halt militärisch, dass diese Überlegenheit ein Stück weit auch nur vorgespielt ist? Also dass Russland vielleicht doch ähnlich mit den Kräften am Ende sein könnte?
Ja, also ich würde das so auch nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass die Ukraine vorher am Ende ist. Ich glaube, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, unter anderem auch an der Unterstützung eben von den westlichen Partnern und wie schnell beispielsweise auch Flugabwehr geliefert wird, wie schnell Waffen geliefert werden, wie schnell Nachschub kommt. Also da sind so, wie gut die Ukraine schafft zu mobilisieren und auf der anderen Seite eben Russland auch, wie schnell Technik entwickelt wird. Da sehen wir einen Wettlauf, wo immer abwechselnd die Nase vorne ist, vielleicht bei Russland sogar ein bisschen mehr, aber insgesamt eher abwechselnd. Das heißt, das sind so viele unterschiedliche Faktoren, dass man, glaube ich, seriös gar nicht vorhersagen kann, wie dieser Abnutzungskrieg auf welcher Seite wann ausgeht. So, aber feststeht, es ist ein Abnutzungskrieg, es fordert unfassbar viele Menschenleben, es ist ein Krieg, der aus einem imperialen Wahn herausgeführt wird. Und es ist auch so, dass der Westen zwar viel tut, aber scheinbar oder offenbar nicht genug im Moment.
Eine Schlussfrage hätte ich noch, wo du gerade von Technik sprachst und wir darüber auch ausführlich berichtet hatten. Es sind ja eigentlich beide Seiten stark angewiesen auf Satellitentechnik. Und nun hatte die russische Seite lange Zugriff auf die von Elon Musk betriebene Starlink-Technik, also Internet über Satellit, und wurde aber jetzt vor kurzem davon abgeschnitten, was dazu geführt hat, dass russische Militärblogger quasi sogar wütend waren und sagten, das sei jetzt ein großer Nachteil. Hast du irgendwelche Anzeichen in dem Gebiet, in dem du dich aufhältst, dass sich das irgendwie auf das Schlachtfeld und auf die Kämpfe auswirkt?
Es wirkt sich aus. Also ich habe mit einem Soldaten auch gesprochen, der tatsächlich, als das erstmal generell abgeschaltet wurde, auf Position war. Und er meint, das waren die ruhigsten 3 Tage, die er je im Frontgebiet erlebt hat, weil eben sowohl die Russen als auch die Ukrainer die Starlink als System nicht mehr benutzen konnten. Danach wurde es ja für die meisten ukrainischen Starlinks wieder freigeschaltet. Dann hat er schon gesagt, dass es einen Vorteil gab, vor allen Dingen, weil die Russen eben das System nutzen, um vorzurücken für die Infanterie. Also die bleiben darüber in Kontakt mit ihren Kommandopunkten und konnten eben eigentlich blind durch bestimmte Gebiete gesteuert werden. Und das ist wohl nicht mehr möglich. Also es gibt auch die Vermutung, dass so diese sogenannten Grauzonen, man sagt, gesäubert werden konnten. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, und er ist schon lange, also ein sehr erfahrener Soldat, er hat auch gesagt, es ist im Moment ein kleiner Vorteil, aber es ist eine Frage der Zeit. Auch dafür werden die Russen jetzt Lösungen finden, haben sie zum Teil auch schon. Und dann geht es eben wieder wie von vorne los und dann haben wir wieder den nächsten Technikwettlauf. Und was er aber auch gesagt hat, es ist ein Skandal, dass es so lange gedauert hat. Das hätte alles viel früher passieren müssen. Die Russen hätten niemals überhaupt Zugriff auf die Starlink haben dürfen.
Susanne, vielen Dank und pass bitte auf dich auf.
Ja, und damit beschließen wir diese Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien aus Lviv.
Die nächste Folge gibt es dann, wie gewohnt eigentlich, am kommenden Dienstag, dann aber hoffentlich direkt aus der ukrainischen Hauptstadt mit den Kolleginnen und Kollegen des ARD-Studios Kiew. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Bevor wir uns aber auf den Weg nach Kiew machen, verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Am Dienstag ist der 4. Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dabei sollte es doch eigentlich längst einen Waffenstillstand geben. Wer noch mal verstehen will, was im vergangenen Jahr alles angekündigt wurde und dann doch schief gelaufen ist und warum die Ukraine sich immer noch tapfer verteidigt jeden Tag, dem empfehlen wir die TV-Dokumentation Selenskyj – Das entscheidende Jahr. Zu finden in der ARD-Mediathek. Schaut gerne mal rein, den Link packen wir euch in die Shownotes.